Hast Angst, dass dir jetzt da die Spinnweben auf den Kopf fallen, oder? Wenn du immer so hochlöst.
Ja, echt? Ich habe das nicht gesehen, aber entweder spricht das dafür, dass ich hier sehr selten in der Wohnung bin oder dass ich sehr unreinlich bin, aber das bin ich eigentlich nicht.
Nee, unreinlich, das kann ich aus leidvoller Erfahrung, wenn ich bei dir übernachtet habe, sagen, bist du nicht. Eher das Gegenteil.
Du bist einmal richtig ausgezuckt, weil ich immer alles weggeräumt habe. Dann hieß es, ey, ich bin doch hier nicht gekommen, nur dass du die ganze Zeit hier putzt. Putz, hast du gesagt.
Putz. Aber was ich sagen wollte, wird es selten in der Wohnung. Ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt gehabt, off-topic oder also nicht im Podcast. Es gibt diesen Film Up in the Air mit George Clooney und ich glaube, die Hauptrolle ist auch Julia Roberts. Ich bin mir nicht sicher, weißt du das?
Nee, Anne Hathaway, glaube ich.
Ja, genau. Und das bist du. Der hat auch so eine Wohnung relativ spartanisch eingerichtet, sehr clean. Wobei du ja schon Fortschritte gemacht hast, aber der ist auch sehr wenig da. Der lebt eigentlich, glaube ich, deinen Lifestyle.
Ja, es ist eigentlich auch mein Traum, also vor allem auch beruflich viel unterwegs zu sein. Jetzt war ich in Barcelona am Wochenende. Ja, privat bin ich auch, also ja, du kennst mich.
Und damit herzlich willkommen zurück zur 105. Ausgabe unseres Formel 1 Boxentalks Lights Out. Mir virtuell dieses Mal in Salzburg ist der Jetsetter, der Mann, der den Jetlag erfunden hat, Moritz Steidel.
Ja, hola, wie der Spanier sagt.
hola, muchacho.
Hola, muchacho. Hasta la vista. Ja, ich freue mich auch, dass es mal wieder klappt, hier die 105. Folge. Nach dem großen Preis von Spanien in Barcelona. Wir haben es ja im Intro schon gesagt, ich durfte ja dabei sein, also zumindest von Donnerstag bis Samstag. War wirklich spannend, was man im Fahrerlager alles erfährt. Also man trifft viele Leute, die man vielleicht schon mal gesehen hat. Man trifft auch neue Leute. Man hört, wenn man sich mit eben jedem Menschen unterhält, auch Geschichten, die man sonst nicht erfährt, aber sag ich mal auch per E-Mail oder per Newsletter nicht kriegt. Und es ist wirklich eine ganz andere Erfahrung und hat mich einmal mehr bestätigt, warum ich genau das eigentlich machen will, um einfach den Motorsport, die Formel 1 zu spüren und quasi zu netzwerken, Geschichten anzuleiern und auch Geschichten durchzuführen.
Das klang jetzt eigentlich so ein bisschen wie dein Versuch, das Homeoffice runterzutrinken. Nee, eher so für Präsenzarbeit. So, man kann vor Ort, erfährt man einfach nochmal mehr. Öfters ins Büro fahren, liebe Leute. Das ist, glaube ich, hier die Baseline. Nee, klingt cool. Du hattest, glaube ich, auch ganz gutes Wetter teilweise, oder? Ja. Fragt man dann an allererster Stelle.
Richtig Allmann-Frage, aber das Wetter war super. Nee, auf jeden Fall. In der Tat kam es uns einmal in die Quere, das Wetter. Und zwar hatten wir vor, zwischen dem FP3 und dem Qualifying in diese Fanzone zu gehen und die Alonso-Mania dort abzubilden. Für Beiträge.
Also du hast auch aktiv was gefilmt und sowas.
Ja, wir haben sehr viel
gemacht. Also wir hatten, es war jetzt nicht nur in Netzwerken sein. Es war ja letztes oder in der ersten Saison, wo du dort warst, war das ja schon eher so der Grund, einfach mal da sein, sich zeigen, Präsenz zeigen, Kontakte knüpfen und so. Aber dieses Mal war es schon auch sehr arbeitsintensiv.
Ja. Also es war wirklich einmal, dass ich das mal machen durfte. Das war auch damals echt cool. Mhm. Da durfte ich bei einem Team mitlaufen und mir das Ganze mal anschauen. Ja. Aber seitdem ich da war, habe ich immer quasi auch gearbeitet. Und jetzt haben wir gefilmt, wir haben für kommende Beiträge was gemacht, für eine Geschichte über... kann ich eigentlich sagen, mit Williams. Dann haben wir mit dem Nico gefilmt, also mit dem Hülkenberg, mit Montoyas. Wir haben noch diverse weitere Interviews gemacht. Wir haben Bilder gedreht für unser Archiv, damit wir was bewildern können. Weiß nicht, Menschen, die man nicht so oft im World Feed sieht zum Beispiel. Und wollten dann eben an jedem Samstag in die Fanzone auch noch gehen. Das hat aber nicht geklappt. Hätte schon klappen können, aber es fing ja zwischen FP3 oder im FP3 und auch im Qualifying an zu regnen. Und dann war in Spanien Land unter. Also da hatte man jetzt keine Angst, dass hier das ganze Land absäuft. Aber natürlich blieben die Menschen dann auf den Tribünen sitzen, gingen nicht in die offene Fanzone. Schaut natürlich auch kacke aus, wenn da alles irgendwie regnet. Und das war das Einzige eigentlich, was nicht geklappt hat. Aber das Wetter war sonst gut. Und hat ja am Samstag der Regen uns auch für einen Überraschungsmomente gesorgt.
Ja, durchaus. Überhaupt das ganze Rennen, um vielleicht mal dann rüberzukommen zum großen Preis von Barcelona. Wir haben es jetzt in letzter Zeit häufiger mal gehabt, ja, es ist nicht so unglaublich spannend gewesen. Ich fand es tatsächlich dieses Mal, obwohl es ein Start-Ziel-Sieg ist von Max Verstappen, erstaunlich spannend. Also gerade ganz cool Überholmanöver, es gab viele Momente, bei denen was schiefgegangen ist, da werden wir sicherlich auch gleich noch länger drüber sprechen. Und eben diese immer wieder drohende Wetterlage, deswegen hatte ich es eigentlich mal ursprünglich angeteasert, war ja auch immer so ein bisschen subversiv ein Thema, wird es jetzt vielleicht doch nochmal regnen, kommt jetzt vielleicht doch nochmal das ganz große Chaos zum Ende vom Rennen hin. Also insofern finde ich, können wir reingehen in den großen Preis von Barcelona. Und ja, wie du schon gesagt hast, es gab durchaus die ein oder andere Überraschung.
Ja, im Qualifying lässt sich das auch namentlich benennen. So, namentlich benennen, gibt es das überhaupt? Macht das Sinn?
Ja, das macht Sinn. Ja, ja. Untypisch für dich, aber ist, glaube ich, feine Klinge.
Ja, genau. Ja, Charles Leclerc ist in Q1 ausgeschieden und wurde 19. Nach einem Fahrfehler, und der hat es überhaupt nicht zusammengebracht. Er meinte, das Auto war komplett anders als am Freitag noch, und das, obwohl Ferrari einen neuen Sidepod hatte, ich glaube einen neuen Unterboden und auch neue Seitenspiegel. Man hat sich viel erhofft, dass das Auto vor allem konstanter wird, aber das lief zumindest bei Charles Leclerc nicht so. Teamkollege Sainz wurde Zweiter, bei dem lief es besser. Zweite Überraschung war auf jeden Fall Sergio Perez, der auch nach einem Fahrfehler ausgeschieden ist in Q2, wurde nur 11. Und die dritte Überraschung war Lando Norris, positiverweise, der auf Platz 3 gestartet ist, hinter ihm Carlos Sainz und Max Verstappen auf Pole Position. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Vielleicht kann man noch als negative Überraschung sagen, Fernando Alonso wurde nur 9., hat sich den Unterboden beschädigt. Ich glaube in Q1 schon, und dann lief es in Q2 und Q3 auch nicht mehr so. Das war das Qualifying.
Ja, das hast du schon ganz viel korrekterweise auch gesagt. Ich glaube, wir können tatsächlich dieses Mal auch das Qualifying ein bisschen mitbesprechen. Das machen wir ja normalerweise nicht so. Aber wie du schon sagst, war es wirklich interessant, das Qualifying sich anzuschauen. Und auch mal wieder Werbung für dieses klassische Samstags-Qualifying. Über Charles Leclerc werden wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen sprechen, und Ferrari, das müssen wir gar nicht weiter ausführen, aber bei Sergio Perez muss man ja auch noch dazu sagen, er ist dann in Q2 ausgeschieden, aber er ist fast ja auch in Q3 schon, in Q1 schon ausgeschieden. Da war er ja auch arschknapp, dass ihn, glaube ich, Valtteri Bottas nicht mehr geknackt hat oder Alex Albon oder sowas. Aber das war ja auch super knapp, dass Sergio Perez da nochmal durchgerutscht ist. Und auch noch eine positive Überraschung, finde ich, gerade in Q1 und Q2 war Nico Hülkenberg, der sich teilweise immer wieder mit richtig starken Runden nach vorne geschoben hat. Der wurde dann wieder nach hinten geschoben, aber das hatte man ihm, finde ich, eigentlich nicht so zugetraut, dass er so mitfährt bei den ganzen Großen, und der ist ja auch 8. geworden im Qualifying.
Ich denke, Nico ist 8. bzw. von P7 gestartet, weil Pierre Gasly noch 2x3 Plätze Strafe bekommen hat. Ja, Hülkenberg hat auf eine Runde wirklich Potenzial, oder der Haas hat Potenzial, so.
Der Haas,
ja. Im FP2 war er ja auch Dritter, hat eine Wahnsinnsrunde hingelegt. Man muss aber natürlich auch immer wissen, in den freien Trainings dreht nicht jeder oder nicht jedes Team den Motor voll auf, und das war wahrscheinlich auch der Fall, aber auf eine Runde ist der Haas stark, im Rennen schaut es dann ja anders aus. Ja.
Im Rennen schaut es dann ganz anders aus. Das ist wohl auch ein bisschen das Gambling bei Haas. Das hatten wir ja schon ein paar Mal, das Thema, dass Haas offensichtlich dieses Auto auch so konzipiert, dass es eben im Qualifying gut funktioniert. Dann hofft man im Rennen auf den lieben Gott so ein bisschen, auf Regen vielleicht mal, oder man lässt seine Fahrer mal 50 Runden durchfahren und guckt, dass irgendwie mal ein Safety Car oder so kommt. Ich finde es, das hatte ich letztes Jahr auch schon gesagt, und ich bin da bei Ralf Schumacher auch, ich finde es eine relativ gewöhnungsbedürftige Rennen Konzeption, wenn man irgendwie so ein bisschen, das hat so, beim Fußball würde man sagen, das hat so einen Mourinho-Stil, so einfach sich hinten reinstellen und dann vorne wird schon irgendwer mal was richten. Ich finde es ein bisschen inspirationslos, aber wahrscheinlich musst du das sein mit Haas, weil du einfach kein Geld hast. Aber was ich noch sagen wollte zu Haas ist, Nico Hülkenberg hat Kevin Magnussen jetzt auch wirklich in der Tasche. Also der ist im Qualifying jetzt deutlich schneller, 5-2 steht es jetzt in Qualifying-Duellen, und auch in der Gesamtwertung ist er vor Kevin Magnussen. Der Hülkenberg aktuell auf 12, Magnussen auf 17. Ja, also das ist dann doch ein relativ deutliches
Ding. Ja, das Ding. Ist absolut, ist ein deutliches Ding. Aber natürlich interessiert unterm Strich immer nur die Punktewertung, und da ist Haas seit Australien eben nicht mehr reingekommen. Deswegen.
Ja, doch, in
so,
USA.
Natürlich, USA stimmt. Ja. Da ist Kevin Magnussen
Magnus reingekommen. Das Magnussen auf
10. Richtig, ja. Sorry. Ja, Haas, das Problem ist, die verstehen das Auto, glaube ich, nicht so ganz. Also es war bislang, waren es ja auch immer, ja, das, ja, das waren jetzt ja auch bislang echt immer komische Rennstrecken. Es war, also es war in Bahrain, das rauer Asphalt, dann kam ein Highspeed-Kurs mit Saudi-Arabien, dann kam Australien, ist ja eigentlich ein verkappter Stadtkurs. Dann kam Baku, wieder Highspeed-Stadtkurs, dann kam Miami, was Langeweile-Stadtkurs ist.
Parkplatz,
dieser ganz langsame Kurs durch die engen Leitplanken von Monaco und dann kam die echte Rennstrecke in Barcelona und vor allem der letzte Sektor, den sie jetzt entschärft haben, wo eigentlich ja nur noch Vollspeed ist und mit einer Kurve, der belastet den, die Vorderreifen ziemlich und ich glaube, vor allem die Ferraris und auch die Haas kommen damit nicht so zurecht.
Und das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung, denn tatsächlich ist es so, dass alle drei Ferrari-Teams massive Probleme hatten mit der Reifenbelastung, beziehungsweise, du hast es gerade gesagt, du glaubst, Haas versteht ihr Auto nicht und ich glaube, Ferrari, das Mutterteam, erst recht nicht. Und das hat Frédéric Vasseur auch im Nachgang gesagt, sie wissen eigentlich nur so nach dem Motto, dass die Konstanz fehlt. Aber sie können eigentlich nicht genau benennen, liegt es jetzt an einem Reifenverschleiß, das glauben sie nicht. Es liegt eigentlich auch nicht mehr am Chassis, so was die letzten Jahre immer das Problem war, dass das Auto an sich einfach schlechter gebaut ist als die Mercedes respektive Red Bulls. So, jetzt liegt es dann aber auch nicht wirklich an den Fahrern. Die machen zwar immer wieder Fehler, das ist natürlich nicht gut, aber die reißen auch viel raus, so wie Carlos Sainz dieses Wochenende und wie Charles Leclerc immer wieder mal. Das ist ein bisschen hilflos. Also das ist zwar ehrlich, aber es ist ein bisschen hilflos, wenn man eigentlich nicht wirklich benennen kann, woran es liegt.
Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich glaube, Vasseur hat auch gesagt, wenn wir es wüssten, also arbeiten 1000 Leute, machen
ja, genau. Dran,
dann ja, wären wir auch schlauer so. Und ich kann das Ganze auch belegen mit einer Statistik. Und zwar, die schlechteste Ferrari-Saison aller Zeiten war 2020 und da hatte Charles Leclerc nach 7 Rennen 45 Punkte und jetzt hat er nach 7 Rennen 42 Punkte. Also es geht immer noch schlechter.
Ja, ja, also das ist einfach seit 5 Jahren immer wieder mal ein Problem, eigentlich schon länger bei Ferrari und ja, ich habe auch unter Fred Vasseur momentan nicht so das Gefühl, sie haben wirklich einen Plan, wie sie da vorankommen sollen. Aber man muss fairerweise sagen, Carlos Sainz hat eigentlich ein gutes Wochenende hinter sich, ist ein gutes Qualifying, ein überragendes Qualifying gefahren. Ich glaube, er hatte auch ein bisschen Glück, in Anführungsstrichen, und hat davon profitiert, dass Sergio Perez so ein schlechtes Qualifying gefahren ist. Weil wie man am Sieger Max Verstappen sieht, ist es durchaus möglich, mit diesem Red Bull sehr schnell unterwegs zu sein in Barcelona. Aber nichtsdestotrotz musst du als Carlos Sainz dann auch erstmal die anderen hinter dir lassen. Die Mercedes, vielleicht kommen wir da
ganz gut ganz kurz, ich glaube auch, dass Ferrari wieder die falsche Strategie gewählt hat. Es war eigentlich auch ohne Not, die von Soft auf Medium da zu schicken.
Ja. Ja. Und Carlos Sainz, Charles Leclerc war auch richtig sauer deswegen.
Ja, zu Recht. Weil
hast du das mitbekommen? Ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer das mitbekommen haben. Ich erkläre es kurz, bevor du darauf eingehst. Die haben ihn gefragt, was er besser findet, Option A oder Option B. Und es war relativ klar, jetzt im Nachhinein mit A ist soft gemeint, mit B ist hart. Und er sagt, nee, auf gar keinen Fall hart, auf gar keinen Fall. Und dann holen sie ihn 2-3 Runden später oder sowas, glaube ich, rein und geben ihm die harten Reifen. Und das fand er nicht so lustig. Dann hat er das ganze restliche Rennen nicht mehr mit seinem Renningenieur gesprochen.
Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, dass bei der Strategieabteilung von Ferrari bald eventuell Köpfe rollen könnten.
Ja.
Weil es zieht sich ja, es ist ja wie ein Treppenwitz mittlerweile. Und du kannst ja fast auch drauf wetten, gefühlt, dass die mindestens einen Bock am Wochenende schießen.
Ja,
und der Sainz hätte eventuell aufs Podium fahren können, glaube ich. Aber ja, jetzt ist er Fünfter geworden und Leclerc Elfter. Also für Leclerc gab es noch nicht mal Punkte.
Für Leclerc gab es noch nicht mal Punkte. das erste Mal diese Saison, wenn er ins Ziel gekommen ist. Das ist auch ärgerlich. In Australien und Bahrain ist er ausgefallen, aber ansonsten ist er immer in die Punkte gefahren. Und ehrlicherweise ist das auch kein Maßstab für einen Ferrari, dass er froh sein muss, wenn er in die Punkte fährt. Aber die Mercedes waren halt stark an diesem Wochenende, sowohl George Russell als auch Lewis Hamilton. Die haben das ziemlich gut gemacht. Hamilton hat ja gleich am Anfang seinen Konkurrenten Norris aus dem Weg geräumt, beziehungsweise eigentlich hat Norris sich da auch ein bisschen selber aus dem Weg geräumt.
Ja. Hamilton hat ihn überholt und hat dann aber in der Kurve drauf also in Kurve 1 hat er ihn überholt, in Kurve 2 hat Hamilton gebremst, wo man normalerweise nicht bremst. Norris hat zu spät antizipiert und ist ihm quasi hinten drauf gefahren. Bei Hamilton war nichts, bei Norris war der Flügel kaputt.
Genau, aber von dem war das Rennen dann vorbei.
Aber Lando Norris wäre so oder so durchgereicht worden. Also, die haben ja gesagt, okay, P3, Wahnsinn, der war ja komplett überrascht, dass er da stand. Vor allem der Freitag war ja auch so schlecht eigentlich bei McLaren. Und auf einmal stand er dann auf 3. Und aber wir haben gesagt, okay, auf dem Podium wird eh schwer, Punkte wären schön. Und das ist jetzt aber noch nicht mal für Punkte
auch nichts geworden.
Reicht, ist natürlich auch dem geschuldet, dass er halt diesen Unfall hatte. Aber
genau, das so viel zu McLaren. Ja. Aber Mercedes stark. 2 und 3. Das erste Mal wieder auf dem Podium mit beiden Fahrern diese Saison. Lewis Hamilton stand ja schon auf dem Podium in Australien auf Platz 2. Jetzt ist er wieder auf Platz 2. Er will natürlich irgendwann mal die 1, aber das wird diese Saison, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden. Aber bevor wir vielleicht noch über den Elefanten gleich sprechen, der im Raum steht. Der orangene Elefant. Wie siehst du das gerade so bei Mercedes? Man munkelt ja auch eigentlich, dass da mal ein Zweikampf entbrennen könnte zwischen Russell und Hamilton im Sinne von, wer ist denn jetzt eigentlich Fahrer Nummer 1? Und ich finde weiterhin, dass George Russell das diese Saison überraschend gut macht.
Ja, also erstmal George Russell ist von, ich glaube, Platz 12 auf Platz 9 ja gefahren. Platz 3 gefahren, von Platz 12 auf Platz 3, also 9 Plätze gut gemacht. Und man muss auch nochmal ins Qualifying zurückschauen und da ist Lewis Hamilton George Russell draufgefahren oder andersrum. Russell hat quasi Hamilton auffahren lassen. Die haben das ziemlich clever wegmoderiert, haben gesagt, ja, es war ein Fehler, keiner hat es mitbekommen. Oder es war einfach falsch antizipiert, darf nicht passieren, ärgerlich, aber Toto Wolff, O-Ton, hat, glaube ich, was geil gesagt, nein, wir haben da eigentlich drüber geschmunzelt. Ich glaube nicht, dass er irgendwer geschmunzelt hat, weil genau sowas darf nicht passieren. Da, wenn es ganz blöd läuft, sind 2 Autos dann kaputt. So wie es jetzt gelaufen ist, sah es halt einfach für was für die Außendarstellung doof, aber ich glaube, dass Hamilton und Russell eventuell wirklich schon sehr bald auch das neue Rosberg-Hamilton werden könnte.
Ja, ja, also das ist das, was ich so ein bisschen meinte. Man merkt es schon, dass da ist, Russell ist ein Fahrer, der auf jeden Fall für sich selber sagt, er will Weltmeister werden. Und er hat auf gar keinen Fall hat Hamilton jetzt einen Teampartner wie eben Verstappen, wie Hamilton früher mit Bottas hatte, der ihm irgendwie im Zweifel den Weg frei macht. Oder wie Lance Stroll irgendwie komischerweise gestern zwischenzeitlich in Fernando Alonso hatte, der dann für ihn den Abfangjäger machen wollte und ihm gesagt hat, ich halte dir den Rücken frei, Bro. Also das ist Russell auf keinen Fall. Und jetzt aktuell, glaube ich, sind sie beide froh und arbeiten zusammen, wenn sie Mercedes nach oben bringen können. Aber sobald Mercedes wieder oben ist, also im Zweikampf mit Red Bull, im ehrlichen Zweikampf, dann schauen wir mal. Dann bin ich mal gespannt, wann da die ersten
ich glaube, Kämpfe losgehen. Ich glaube, dass dieses auch nicht geben wird. Also ich glaube, dass die WM, wenn es so weitergeht, mit sehr früh entschieden werden, weil Max Verstappen...
Ja, den Holland wahrscheinlich.
Genau, richtig. Der hatte einen Vorsprung von 24 Sekunden von Lewis Hamilton.
Ja, es ist völlig Wahnsinn. Crazy.
Gut, Hamilton hat am Anfang das Rennen ein bisschen im Verkehr festgesteckt, es wären vielleicht weniger geworden. Aber für Mercedes ist es auf jeden Fall schon ein Erfolg, dass man in dieses Pitstop-Delta kommt, wo man jemanden überholen könnte. Also jetzt mit 24 Sekunden hätte es nicht gereicht, aber wenn diese 8 Sekunden abgezogen werden, also hätte, wäre, wenn, ist man, hat einfach einen Schritt gemacht, der entscheidend war. Aber man muss auch sagen, Barcelona ist jetzt nicht die schon eine repräsentative Strecke, weil da musst du eigentlich alles haben. Aber
das ist die Teststrecke.
Aber der Formel-1-Kalender, so wie er sich auch entwickelt, weiß man nicht, ob Mercedes dann auch Montreal wieder so ist. In Montreal hatten sie, ich glaube, letztes Jahr große Probleme mit den Bremsen, weil die überhitzt hatten. Und generell mit den Temperaturen auf den Reifen hat Mercedes noch zu kämpfen. Also sind 2 Grad wärmer, wärmer oder kälter, dann ist es auch wieder alles anders. Deswegen, ich glaube, Mercedes ist kurzzeitig zurück, aber ob es langzeitig oder für die gesamte Saison auch der Fall ist, I don't know.
Das Ding ist halt, weil du ja auch gerade meintest hier, es ist so überragend, jetzt können wir ja den, wie gesagt, den Elefanten ansprechen, was Red Bull da fährt diese Saison. Das sage ich nur an die anderen, change your fucking car. Der Verstappen ist krass vorne weggefahren, klar, wenn einer vorne wegfährt, ist nochmal eine Sache, und Verstappen ist einfach in der eigenen Liga, auch so glaube ich aktuell, aber du siehst es eben an dem Sergio Perez, der wirklich alles andere als ein erfolgreiches Wochenende eigentlich hatte, der auch nicht mit viel Selbstvertrauen wahrscheinlich in den Sonntag reingegangen ist, und sogar der fährt dir von 11 auf 4 und fährt dir 20 Sekunden auf die Mercedes raus, der war auch im Verkehr gesteckt. Weil der war dann am Ende, glaube ich, wenn ich das hier richtig rauslese, nur noch 3 Sekunden hinter George Russell. Und das heißt, er hat einen ganzen Boxenstopp quasi aufgeholt. Also das ist schon bemerkenswert. Also,
die fahren in einer anderen Liga.
Das musst du dir,
der Verstappen hat ja auch noch die schnellste Rennrunde hinten rausgesetzt. Obwohl sie ihm gesagt haben, ja, pass auf, weil du hast die Track Limit jetzt schon dreimal überschritten. Sonst ist das Rennen vorbei. Also ist mir auch wurscht. Und er macht es einfach. Die dominieren nach Belieben. Ja.
Also, und das ist eigentlich ein ganz guter
Einstieg. Eine Sache noch, Verstappen hatte nicht auf allen Reifen, ich glaube, der hat sie vor allem auf dem im zweiten Stint also hat er mit Medium gestartet und dann Soft, Medium, Soft, Hard, Soft, Medium, ist Verstappen gefahren, auf jeden Fall, Medium, Soft, Soft, so. und Verstappen hat sich auf jeden Fall nicht so leicht getan. Auf jedem Reifensatz war es anders, also auch die strugglen, aber die sind halt so weit vorne von der Pace, dass es egal ist.
Ja. Nee, absolut, so ist es. Ein abschließender Satz von meiner Seite zu Barcelona eben, oder zwei. Einmal Zhu Guanyu sollte nicht vergessen werden an der ganzen Geschichte, der ein sehr, sehr starkes Rennen gefahren ist, der auf Platz 9 gefahren ist für Alfa Romeo. Auch erstmalig wieder Punkte für Alfa Romeo seit Australien. Auch da hatte Zhu die Punkte geholt. Valtteri Bottas fährt keine gute Saison, muss man ehrlicherweise sagen.
Aber Zhu super.
Das Zhu super, ziehen damit gleich mit Haas. Und das nur nebenbei. Und natürlich müssen wir auch noch über Aston Martin sprechen, 6. und 7. Ich hatte dann das Gefühl, die haben sich eigentlich dann doch noch ganz wohl gefühlt so zum Ende, Gesundheit im Rennen. Weil, natürlich erwartet man inzwischen irgendwie so ein bisschen, Aston Martin fährt aufs Podium, also insbesondere Alonso. Aber ich glaube, sie haben dann schon relativ schnell gemerkt, ich habe das Gefühl, dass sie jetzt so ein bisschen geerdet sind.
Ja, aber bei Aston Martin, die haben halt auch immer gesagt, also die haben immer betont, mantrahaftig quasi, was für spezielle Tracks es aktuell sind. Nur wie gesagt, in Barcelona ist es ein ganz normaler Track und ich glaube, die hatten schon geahnt, dass Barcelona nicht so gut sein wird. Ich glaube, Montreal werden die deutlich stärker werden. Ja, wieder zurück sein.
Wieder stärker werden?
Glaube ich, ja.
Krass.
Ja.
Und dann haben sie aber wahrscheinlich ein Problem in Spielberg, Großbritannien, Ungarn,
das kann
und Belgien. Weil das sind dann... Sein, ja.
Also Ungarn könnte ich sie schon auch wieder weit vorne sehen, weil es auch sehr kurvenreich ist. Aber wenn es nur Highspeed oder wenn es wirklich viel Speed ist, dann weiß ich nicht.
Du hattest gerade angesprochen, dass Max Verstappen auch noch die schnellste Rennrunde gefahren ist und quasi alles sich geholt hat dieses Wochenende. Deswegen würde ich gerne ins Fragespiel reinwechseln, weil da ist perfekt eine Frage von mir.
Ja, dann.
Bist du bereit für eine neue Folge deiner Nemesis? Ja, im Fragespiel, wo es 15-7 steht, für mich.
Ja.
Aber hallo.
Hallo.
Wir stellen uns jeweils zwei Fragen, eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt 2 Punkte, die leichte gibt einen Punkt. Mhm. Du darfst dir wie immer als erstes deine Frage aussuchen.
Wie immer die schwere, bitte.
Genau, habe ich mir gedacht. Meine schwere Frage, jetzt die lange Überleitung, die lange Klammer wird jetzt geschlossen. Max Verstappen schaffte nämlich an diesem Wochenende einen Grand Slam. Wir hatten mal drüber gesprochen. Er hat also einen Start-Ziel-Sieg geholt. Er hat sich davor die Pole-Position gesichert. Er hat die schnellste Rennrunde geholt. Habe ich was vergessen? Ich glaube, das sind die Grand Slams, oder?
Ja. Also Quali.
Und?
Also Pole-Position, Rennsieg, Rennrunde und Start-Ziel-Sieg, ja.
Genau. Dementsprechend meine Frage an dich. Welcher Fahrer hat in der Formel-1-Geschichte den Rekord mit 8 Grand Slams geholt? Ist das A, der Lewis Hamilton, B, Jim Clark oder C. Alberto Ascari?
Jetzt müssen wir natürlich ehrlich sein. Ich hatte genau dieselbe Frage auch für dich.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Der bietet sich halt auch an. Das hatten wir auch schon ein paar Mal.
Ja, aber was machen wir jetzt? Es gibt ja einfach keine zwei Punkte dieses Mal.
Da gibt es dann keine zwei Punkte, ja. Das ist ärgerlich, aber so ist es. Aber vielleicht für die Hörer nochmal. Also Lewis Hamilton, Jim Clark oder Alberto Ascari. Du darfst es jetzt beantworten für uns.
Es ist Jim Clark mit 8 Mal hat er es geschafft. Lewis Hamilton nur 6 Mal.
8 Mal.
Ich hatte anstatt Ascari Michael Schumacher und Schumacher hat es 5 Mal geschafft.
Genau, Ascari hat es auch 5 Mal geschafft. Aber Ascari fuhr auch in einer Zeit, wo das vielleicht noch nicht ganz so genau gemessen wurde. Jim Clark für alle, die es... Also im Sinne von, da waren 6 Rennen teilweise, die er da gefahren ist mit 50.000 Fahrern. Aber ein Profi unter Amateuren. Aber Jim Clark, vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, fuhr in den 60er Jahren. Und zwar ausschließlich für den berühmten Lotus-Rennstall. Also eine absolute Legende. Leider viel zu früh auch von uns gegangen, bereits 68 auf Hockenheim. Genau, gut, war das auch deine leichte oder schwere Frage?
Schwere.
Ja. Dann haben wir jeweils nur die leichten Fragen noch übrig. Und dann würde ich mal sagen, darfst du mir jetzt meine leichte Frage stellen.
Und zwar, wir hatten am Freitag Pedro de la Rosa getroffen.
Cooler Mann, mochte ich immer richtig gut. Guter Mann, mochte ich immer richtig gerne.
Haben wir schon
als
gedacht.
Ich jung war und Formel 1 geguckt habe, alleine wegen seinem Namen, Pedro de la Rosa. Das ist stark.
Ja,
das ist
auch ein echter, sag ich mal, ein smarter Typ, weil der natürlich bei Aston Martin jetzt ja so ein Ambassador ist und der führt die ganze Zeit Leute durch die Garage, erzählt wahrscheinlich 100 Mal am Wochenende dasselbe und lacht dabei immer. Kann mich nicht gut, aber sehr stark, wir haben auch kurz was mit ihm gemacht. Was ich jetzt aber fragen wollte, ist, wie viele Podestplätze holte er in seinen insgesamt 107 Rennen? Davon war 104 auch gestartet dann. Sind es A, 1 Podestplatz, B, 3 Podestplätze oder C, 8 Podestplätze?
Ich glaube, du hast mir diese Frage schon mal gestellt.
Glaube ich nicht.
Ja, ich bin mir relativ sicher. Das ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube, so 2-3 Jahre. Aber ich glaube, du hast mir das schon mal gestellt.
Ja.
Ich erinnere mich nämlich, ja. Also, jetzt muss ich mal ein bisschen überlegen. Ja. Pedro de la Rosa fuhr so in den 2000er Jahren, also so Nullerjahre. Ich kenne ihn noch aus meinem allerersten Formel 1 Spiel von 2003 oder 2002. Und da fuhr er, glaube ich, für Jaguar, wenn ich mich nicht irre, mit Olivier Panis gemeinsam im Team. Er ist auf jeden Fall ordentlich rumgekommen, auch in der Formel 1. Ganz am Ende ist er noch bei HRT gefahren, das weiß ich noch, in seinem letzten Rennen. Da ist er garantiert nicht aufs Podest. Worauf ich hinaus will, ist, lange Rede, kurzer Sinn, er war eigentlich nie bei einem Team, wo man ernsthaft um Podest mitfährt.
Heißt aber nicht.
Dementsprechend, ja, was hast du gesagt, 1, 2 oder 3?
1, 2, 8.
Die Auswahl? 1, 3, 8. Ja, dann war er einmal auf dem Podest.
Ja, das ist leider richtig. Stark. Und zwar mit McLaren Mercedes 2006 in Ungarn, wo Jenson Button sein erstes Formel-1-Rennen gewonnen hat.
Aber dann doch bei McLaren Mercedes.
Ja, da hatte er nämlich, der war da Reservefahrer und hat dann da, als er aufgehört hat, Juan Pablo Montoya abgelöst.
Ah ja. Ich schaue gerade nämlich die Saison nach. Ah, okay, deswegen. Alles klar. Und der andere McLaren-Fahrer war Montoya, nämlich, und Kimi Räikkönen. Der ist oft gefahren. Der ist 4x auf 3 und 2x auf 2 gekommen in der Saison.
Ja.
Da war Renault so stark. Phänomenal. Ja, wunderbar. Dann kriege ich einen Punkt. 16-7. Ja. Jetzt wird es aber allmählich wirklich eine bittere Packung für dich. Du kriegst auch eine leichte Frage.
Okay.
Und zwar haben wir noch ein anderes Fast-Jubiläum. Wir haben es leider, gut, sie konnten es auch nicht holen, aber fast hätten sie, oder nächstes Mal können sie es holen. Red Bull holte seinen 99. Sieg in Barcelona. Und meine Frage an dich, welches der 3 folgenden Teams ist in dieser Kategorie, also Rennsieger als Konstrukteure, am wenigsten erfolgreich? A, Alfa Romeo, B, Alpine/Renault, also das zählt zusammen, oder C, Benetton. Alfa Romeo, erzähl mir
noch mal ein bisschen
Renault,
Frage.
Benetton. Ja, also Red Bull ist der Aufhänger, 99. Sieg in Barcelona. Nächste Woche wird wahrscheinlich dann, oder übernächste Woche wahrscheinlich der 100. folgen. Und jetzt wäre meine Frage eben, ich habe dir drei Teams rausgesucht und welches der drei ist das am wenigsten erfolgreiche, was Rennsiege angeht? Alfa Romeo, Renault oder Benetton?
Benetton.
Das ist falsch. Eigentlich dachte ich, dass die Frage für dich sogar sehr einfach ist, deswegen habe ich sie mir dann doch noch rausgezogen. Weil es ist natürlich Alfa Romeo. Die haben ja eigentlich nicht sonderlich häufig gewonnen. Die hatten ja nur eben diese 50er Jahre, zwei Jahre, glaube ich. Die ersten zwei Formel 1 Jahre, und da waren ja nur sechs Rennen jeweils. Benetton 27 Rennen gewonnen und Renault 35, Alpine 1, also 36. Das wäre ja auch krass.
Also so Alpine, bin ich drauf Renault gekommen. 1?
Ich so ein bisschen, also Alpine 1, Renault 35.
Ach so. Okay.
Das finde ich auch krass. Da, so bin ich eigentlich auf diese Frage gekommen. Ich habe so ein bisschen rumgenerdet in den Statistiken und habe dann gesehen, was Alpine hat, seitdem sie sich umbenannt haben, einfach einen Sieg geholt. Das ist wirklich, also ja, dieses Comeback von Renault 2015.
Ja, aber die haben ja auch ihren 100-Jahresplan jetzt. 100-Rennenplan. 100-Rennenplan.
Das ist aber realistischerweise ein
100-Rennenplan. Ja. Seitdem sie Alpine heißen, haben sie 100 Rennen, sind wir ganz vorne. Ja. Nach 50 Rennen war jetzt in Monaco. Gab es mal wieder einen Podestplatz und es gab ja eben auch einen Sieg. Und noch einen Podestplatz von Alonso. Also, wenn ich mich recht erinnere, zwei Podestplätze.
In Katar.
Genau. Ja, Katar, zwei Podestplätze und ein Rennsieg.
Also, ein Sieg in Ungarn, aber das ist nicht ganz richtig, weil Ricciardo hat auch 2020 zweimal einen Podest geholt, also Dritter geworden in Deutschland und Türkei. Achso, aber da waren es nicht Alpine. Genau. Ach so, meinst du, ja. True that. Ja, es ist trotzdem nicht besonders gut, was die da abliefern. Ocon, genau, ist Zweiter geworden in Bahrain 2, in Shakir. Ja. In Japan wurden sie disqualifiziert 2019. Kannst du dich daran erinnern, was da passiert ist?
Nee.
Schau jetzt mal schnell nach. Da wurden sie disqualifiziert. Da sind sie auch, davor sind sie nie aufs Podium gekommen. Und wenn ich das jetzt hier auf die Schnelle überblicke, auch nie in die Nähe des Podiums. Also
ja, es war bislang noch nicht so von Erfolg geprägt. Man hat gedacht, mit dem Rebranding zu Alpine wird es besser, aber ja. So, Stille. Max lebt noch.
Ich lese gerade, Ricciardo und Hülkenberg, die Position 6 und 10 belegt hatten, wurden nachträglich disqualifiziert. Die Rennkommissare stuften ein System, das mehrfach in der Runde automatisch die Bremsbalance verstellte, jedoch nicht gegen das technische Regelwerk verstieß, als unerlaubte Fahrhilfe ein. Aha. So, deswegen wurden die Spezies disqualifiziert
in
Japan 2019. Again what learned. Wir wissen again, dass ich hier der beste Motherfucker bin. Und zwar steht es 16-7. Und ja, lieber Moritz, wir müssen wieder ein bisschen gucken, dass wir nicht die gleichen Fragen raussuchen. Aber für mich ist es natürlich gut. Also ich meine, je weniger Fragen gestellt werden, desto eher werde ich hier auch Weltmeister.
Ja. Ja.
Jetzt reicht es dir auch,
gell? Jetzt reicht es mir auch.
In zwei Wochen ist das nächste Rennen auf dem Circuit de Gilles Villeneuve. Und also in Montreal, Kanada, deine zweite Liebe. Und dementsprechend würde ich auch sagen, Moritz, wir werden das wieder besprechen. Vielleicht machen wir auch eine Vorbesprechung, können wir uns mal überlegen. Du hast wie immer die berühmten letzten Worte.
Ja, also ich wollte eigentlich nur nochmal sagen, dass die Formel 1 wirklich ein sehr schöner Sport ist. Das hat man jetzt eigentlich in Barcelona auch wieder gesehen, weil da ging es auch trotz Neymar, der da war, Mbappé und irgendwelche Chelsea-Fußballspieler wie Mason Mount und so. Aber man hat einfach gemerkt, es geht auch wirklich um den reinen Rennsport und kann so schön sein. Da fährt ein Nico Hülkenberg einfach mal auf den dritten Platz im freien Training. Oder auch ein Carlos Sainz mit Zweiter im Qualifying. Genauso soll es weitergehen in Montreal. Und ich hoffe, es kann nur bergauf gehen mit Ferrari und mit mir im Fragespiel. You know what I need, want you to see.